HR Info. Politik.
Die Vaca Mariposa, die Schmetterlingskuh, wird in diesem bekannten venezolanischen Volkslied besungen. Doch so idyllisch und so schön geht es in Venezuela nicht überall zu. Denn das Land ist trotz der großen Ölreserven eines der ärmsten Länder der Welt. Den Menschen geht es schlecht. Mehr als 3 Millionen Menschen sind laut den Vereinten Nationen aus dem Land bereits geflohen. Und man rechnet mit noch mehr Flüchtlingen. Wie es venezolanischen Flüchtlingen geht und wie die Situation in Venezuela derzeit ist, 3 Monate nach den schweren Unruhen, darum geht es in dieser Sendung. Mein Name ist Katharina Wilhelm. Ein kurzer Rückblick. Das sozialistische Venezuela ist seit 2013 quasi im Krisenmodus. Damals übernahm Nicolas Maduro die Amtsgeschäfte des verstorbenen Hugo Chavez. Das sozialistische Land läuft bis dato einigermaßen stabil. Auch wenn Chavez immer wieder über den Wirtschaftskrieg sprach, den seiner Meinung nach ultrarechte Imperialisten gegenüber Venezuela führten.
Me han declarado la guerra económica, pues me declaro en guerra económica.
Auch Maduro schlägt in die gleiche Kerbe. Er verspricht, dass das Land aufblühen soll, wenn dieser Wirtschaftskrieg erst gewonnen wird. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Seit seinem Amtsantritt 2013 kommt es zu Protesten. Dutzende Menschen werden dabei getötet, Oppositionsführer verhaftet. Als Folge verhängen die USA beispielsweise Wirtschaftssanktionen gegen das Land, weil gegen Menschenrechte verstoßen wird. Und im Land geht es immer schlechter. 80% der Menschen leben in Armut, sie hungern und die medizinische Versorgung ist zusammengebrochen. Über 3 Millionen Menschen sind auf der Flucht, über 1,1 Millionen sind in das Nachbarland Kolumbien geflüchtet. Selbst ein Land mit vielen eigenen Problemen. Denn in Kolumbien gibt es mit 7,7 Millionen Vertriebenen die weltweit meisten Binnenflüchtlinge der Welt. Was passiert, wenn Flüchtlinge aus 2 Krisenländern zusammentreffen? Das hat sich unsere Reporterin Anne-Kathrin Eutin angeschaut. Denn sie war mit den Vereinten Nationen an der kolumbianisch-venezolanischen Grenze. Genau dort also, wo die Flüchtlinge aus Venezuela und Kolumbien aufeinandertreffen. Und dort hat sie durchaus Erstaunliches erlebt, wie sie uns in der folgenden Reportage schildert.
Las Delicias ist ein armes Viertel in der Nähe der kolumbianisch-venezolanischen Grenze. Die Häuser, oft mehr Wellblech oder Holzhütten. Die Bewohnerinnen und Bewohner tragen löchrige Klamotten und einen müden Gesichtsausdruck. Die meisten sind Kolumbianer, die der Bürgerkrieg hierher getrieben hat. So wie Graciela Fulano. Das lange, dunkle Haar über die linke Schulter gelegt, steht sie schüchtern lächelnd vor ihrer Backsteinhütte. Sie kommt eigentlich aus Caqueta, einer Region im Südwesten des Landes. Dort haben die FARC und andere paramilitärische Gruppen gegen Regierungstruppen gekämpft.
Manchmal kamen Soldaten in den kleinen Laden, in dem ich arbeitete. Ich habe sie einfach bedient. Sie haben ja bezahlt. Aber irgendwann kam deswegen ein Brief von der FARC. Ich müsse innerhalb von 15 Tagen das Gebiet verlassen, weil ich die Soldaten bedient habe. Ich durfte nichts mitnehmen. Bin nur mit meiner Tochter und meinem Sohn geflohen.
Das war vor mehr als 10 Jahren. Jetzt bewohnt sie ein Grundstück mit Hütten und Plumpsklo in Las Delicias. Die Räume sind spärlich eingerichtet. Im Garten picken zerzauste Hühner im staubigen Boden. Graciela lebt am Existenzminimum und hat trotzdem Menschen bei sich aufgenommen, denen es noch schlechter geht. Geflüchtete aus Venezuela. 9 Menschen wohnen gerade bei ihr. Luis ist einer davon.
Man hat uns hier die Türe geöffnet. Und hier sind wir. Dank dieser Menschen konnte ich meine Frau holen, ihre Kinder, Enkelkinder, eine andere Tochter, die ganze Familie. Weil die Situation in Venezuela schlimm ist, das Essen sehr teuer und wir können einfach nicht genug verdienen, um zu überleben.
Hier geht es gerade so. Luis hilft Graciela mit Bauarbeiten und Reparaturen und sie gibt ihm etwas Geld. Entstanden ist diese Solidaritätsgemeinschaft durch einen Zufall. Eine Gruppe Venezolaner hatte das Dorf durchquert und wahllos an einer Tür geklopft, um etwas zu trinken zu bitten. Sie bekamen nicht nur das, sondern auch ein Dach über dem Kopf. Das sprach sich dann herum unter Venezolanern. Irgendwann erfuhr auch der UNHCR davon, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Olga Sardaro ist Referentin dort und war total baff, als sie davon erfuhr.
Sie haben es komplett selbst ins Leben gerufen. Es ist eine Gemeinschaftsinitiative. Inzwischen nehmen 27 Familien Venezolaner bei sich auf. Sie nennen sich Häuser der Solidarität.
Es gehe den Familien dabei vor allem um eine Art Starthilfe.
Die Venezolaner, die hier ankommen, bleiben ungefähr für 2 oder 3 Monate, um in Ruhe anzukommen, Kontakte zu knüpfen. Dabei hilft ihnen auch die Dorfgemeinschaft hier. Dann ziehen sie weiter.
Die venezolanischen Gäste wissen sehr genau, dass ihre Gastgeber selbst am Existenzminimum leben. Andreina sitzt in einem wackeligen Plastikstuhl vor Graciellas Haus und schaut dankbar zu ihr herüber.
Es ist doch klar, dass sie ihre eigenen Sorgen hat. Trotzdem hat sie so viel für uns getan. Ohne uns überhaupt zu kennen, dafür bin ich sehr dankbar.
Graciella guckt dann beschämt zur Seite. Sie fühlt sich offensichtlich kein bisschen wie eine Mutter Teresa. Es gehe gar nicht anders, meint sie, wegen ihrer eigenen Geschichte.
Was mit mir passiert ist, war so, so schwer. Und es ist genau das, was momentan den Venezolanern passiert, die praktisch aus ihrem Land vertrieben werden. Sie mussten alles verlassen und kommen. Es ist das Gleiche, was ich 2007 durchgemacht habe.
Inzwischen gibt es zwar einen Friedensvertrag zwischen kolumbianischer Regierung und der FARC, doch allein im vergangenen Jahr kamen laut UNHCR wieder 130.000 neue Binnengeflüchtete hinzu. Las Delicias wird wohl noch länger Zufluchtsort bleiben, für die alten und die neuen Geflüchteten.
Und Anne-Kathrin Eutin habe ich jetzt bei mir im Studio. Du bist ja schon seit einiger Zeit wieder zurück von deiner Reise. Erklär nochmal die Hintergründe. Wo warst du genau unterwegs und mit wem?
Ja, genau. Das war nämlich tatsächlich eine organisierte Reise von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen und dem UNHCR. Also das ist das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Und wir waren insgesamt 9 Journalistinnen und Journalisten und sind nach Kolumbien und Peru gereist, weil das eben die Länder sind, wo die meisten Venezolaner hinflüchten.
Mhm. Und in dieser Reportage, wir haben es ja eben gerade gehört, hört sich das alles unheimlich positiv an. Also Flüchtlinge helfen anderen Flüchtlingen. Ist ja im Prinzip total idealtypisch, dass die Ärmsten untereinander auch noch helfen. Ist das eine Selbstverständlichkeit vor Ort gewesen? Wie war dein Eindruck?
Also man muss schon sagen, dass ich das Gefühl habe, rein subjektiv natürlich, dass es ein bisschen weniger Xenophobie gibt, vielleicht einfach wegen der kulturellen Nähe der Länder. Das
Xenophobie, einfach nochmal ganz kurz das Fremdwort erklärt, heißt?
Xenophobie heißt im Prinzip einfach Fremdenfeindlichkeit, ja, also Diskriminierung eben gegen diese Venezolaner, die ins Land kommen. Also die Venezolaner und die Kolumbianer verstehen sich schon irgendwie als Bruderstaaten. Man muss ja auch sehen, dass Venezuela ja sehr viele kolumbianische Flüchtlinge aufgenommen hat während der Bürgerkriegszeit.
Also einfach, weil die sich kulturell näher sind?
Klar, es ist dieselbe Sprache, es ist dieselbe Kultur, dieselbe Religion. Also da gibt es schon etwas weniger Xenophobie, wobei man auch sagen muss, und das hat das Flüchtlingshilfswerk auch so reflektiert, und dass die Xenophobie schon steigt, je mehr Geflüchtete kommen, wie das halt so ist. Aber klar, dieses Projekt oder dieses Viertel, in dem ich jetzt war, woher diese Reportage ist, das war natürlich schon ein Sonderfall. Und ich fand es auch deswegen tatsächlich so schön, dass es ja wirklich ohne externen Einfluss war. Also es war jetzt nicht so, dass die UNHCR das organisiert hat oder so, sondern es kam ja wirklich so intrinsisch. Und das fand ich schon ein Vorzeigeprojekt, ja.
Jetzt ist es ja tatsächlich so, über 1 Million Menschen kommen aus Venezuela nach Kolumbien. Du warst ja auch direkt in diesem Grenzgebiet, hast du gerade eben auch schon erzählt. Wie kann ich mir das denn tatsächlich vorstellen? Können die Leute einfach auch über diese kolumbianische Grenze einfach so rüber oder werden die Grenzen da auch mal dicht gemacht?
Nein, einfach so kommen die tatsächlich inzwischen nicht mehr rüber. Ich war ja an der Simón Bolívar-Brücke in Cúcuta und das war ja auch der Ort, wo es den Streit um die Hilfslieferungen gab am 23. Februar. Und danach hat Maduro die Grenze tatsächlich dicht gemacht. Also von kolumbianischer Seite ist sie theoretisch offen. Und es gibt auch noch Sonderfälle, die über die Brücke passieren können. Das sind Leute mit einem speziellen Pass, die in der Grenzregion leben. Und das sind Rentner und Schülerinnen und Schüler, die vielleicht in Kolumbien zur Schule gehen. Aber eigentlich ist die Grenze gesperrt und das heißt, dass die meisten Geflüchteten inzwischen über die grüne Grenze kommen. Das heißt also durch den Fluss, die sogenannten Torchas. Und das ist mitunter halt eben auch gefährlich, weil es da inzwischen Banden gibt, die zum Beispiel Schutzgeld erpressen.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, das nehme ich tatsächlich auch nochmal sehr mit aus dieser Reise? Das hat dich besonders beeindruckt?
Ja, und das war aber tatsächlich ein Erlebnis in Peru. Dort waren wir auch an der Grenze und dort konnten wir halt sehen, dass tatsächlich, dass dort ein Zelt aufgebaut war von der Regierung, also so eine Art Ausländerbehörde, wenn ich es jetzt übersetzen soll, die dort ein Zelt aufgebaut hat und die
ganz konkret Geflüchtete beraten hat, wie sie ihren Asylantrag auszufüllen haben. Und die haben wirklich Wort für Wort erklärt, wie sie eben den Asylantrag ausfüllen, damit sie korrekt einreisen können und denen auch vielleicht irgendwann billig kommen, auch wenn das vielleicht momentan utopisch ist, weil auch die peruanischen Behörden komplett überlastet sind. Aber man merkt schon, dass es dort echt eine große Solidarität gibt in Südamerika.
Nochmal ganz kurz zurück Richtung Kolumbien bzw. Venezuela. Dort weiß man ja im Moment noch nicht so genau, wie es weitergehen wird, ob die Spannungen vielleicht noch zunehmen werden, vielleicht gibt es oder ob es Interventionen gibt, eben von außen, viele Unsicherheiten. Haben die Menschen, mit denen du gesprochen hast, auch darüber ein bisschen Einblick gewährt, ob die auch tatsächlich Angst davor haben, dass diese Konflikte nochmal extrem eskalieren?
Ja, klar, die Angst gibt es auf jeden Fall. Man merkt einfach, ich meine, man muss bedenken, es gab auch 50 Jahre Krieg in dem Land und die Menschen sind dessen müde. Und gerade im Grenzgebiet herrscht da schon eine große Angst, weil das schon immer noch eine destabilisierte Region ist. Und es auch immer mehr Berichte beispielsweise gibt, dass eben Guerilla-Gruppen und zum Beispiel Abtrünnige der FARC venezolanische Geflüchtete rekrutieren. Und wenn eben ein Bürgerkrieg ausbrechen würde in Venezuela, dann gibt es ja zum anderen auch mehr Rückzugsorte für diese Gruppen. Und das ist schon eine große Angst, vor allen Dingen auch, natürlich, wenn noch mehr Geflüchtete kommen, dann gibt es eben noch mehr Versorgungsengpässe und viele Menschen in Kolumbien leben ja noch als Binnenflüchtlinge am Existenzminimum und das ist natürlich eine Angst, die da ist, ja.
Anne-Kathrin Eutin war für uns an der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien. Vielen Dank für die Eindrücke von deiner Reise.
Gerne.
Sie hören HR Infopolitik und es geht um Venezuela. Wir haben gerade gehört, wie es den Menschen geht, die vor Hunger, Not, Repression aus dem Land fliehen, unter anderem in das Nachbarland Kolumbien. Doch viele Menschen leben natürlich immer noch in Venezuela unter schwierigen Bedingungen wie Armut und Hunger. Und doch wollen einige von ihnen die Situation verändern. Um sich nochmal die Situation vor Augen zu führen, seit 2017 gibt es immer wieder Proteste, die auch blutig niedergeschlagen werden. Präsident Maduro verteidigt seine Position, auch indem er das Parlament entmachtet hat. In den folgenden Wahlen hat er gewonnen, auch wenn Oppositionspolitiker diesen Sieg nicht anerkennen. Stattdessen formiert sich mehr Widerstand auf der Straße und dieser gipfelt dann in einem versuchten Umsturz im Januar.
In mi condición de presidente de la Asamblea Nacional.
Am 23. Januar nämlich, vor 4 Monaten, ernennt sich der Präsident des entmachteten Parlaments, Juan Guaido, zum Interimspräsidenten.
Ante Dios, todopoderoso.
Die USA erkennen Guaido auch sofort an. Russland dagegen unterstützt den offiziellen Staatschef Maduro. Seitdem kommt es auch immer wieder zu Problemen, vor allem an den Grenzen. Zeitweise werden Hilfslieferungen von außen nicht in das Land gelassen. Vor 3 Monaten dann kommt es zu besonders schweren Unruhen. Bis dann jetzt vor kurzem das Rote Kreuz Hilfsgüter in das Land liefern durfte. Und über die aktuelle Situation in Venezuela spreche ich jetzt mit unserer ARD-Korrespondentin für die Region, Christina Fee Möbus. Also vielleicht bleiben wir gerade mal beim Thema Hilfslieferungen. Nach außen wurde ja, ich sag mal, das Bild eines stoischen Präsidenten transportiert, der Hilfslieferungen nicht ins Land lassen will. Kommt denn Maduro jetzt wirklich der Bevölkerung entgegen? Und warum gibt es jetzt anscheinend einen Deal mit dem Roten Kreuz? Welche Interessen stehen da auch dahinter?
Ja, der Druck auf Nicolas Maduro war in der letzten Zeit besonders hoch, da musste er einfach etwas tun. An sich ist es auch ein recht schlauer Schachzug von Nicolas Maduro gewesen. Also wir erinnern uns, im Februar hat das medial unglaubliche Wellen ja geschlagen, als Juan Guaido mit tonnenweise Hilfsgütern an der kolumbianisch-venezolanischen Grenze stand, in der Nähe von Cúcuta, damals war das. Und da wollte Maduro die Lieferung nicht ins Land lassen und ließ das Militär die Grenzübergänge komplett blockieren. Mhm. Venezuela sei kein Land der Bettler, hat er gesagt. Und die Hilfslieferungen seien einfach eine Show, um eine Intervention zu rechtfertigen. Und jetzt hat er, wie er es eben darstellt, aus Eigeninitiative heraus souverän gehandelt. Er kann sich von seiner menschlichen Seite präsentieren. Schuld an der aktuellen Misere sei nämlich die USA, die haben ja in letzter Zeit immer wieder die Sanktionen gegen Venezuela verschärft und dagegen ginge er jetzt vor.
Jetzt sind diese Lieferungen ins Land oder kommen ins Land. Hilft das denn der Bevölkerung wirklich oder ist das eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Ich würde sagen, es hilft natürlich. Es wäre zynisch zu sagen, es würde gar nichts bringen. Aber die Situation ist wirklich sehr, sehr dramatisch. Also es gibt weder Medikamente, es gibt kaum medizinisches Gerät. Wir haben eine Hyperinflation. Das heißt, die Menschen können sich von dem Geld, was sie verdienen, überhaupt nichts mehr leisten. Es mangelt eigentlich an allem. Es mangelt auch an Strom durch die ganzen Ausfälle, die es gegeben hat. Insofern ist es erstmal ein guter Schritt, dass das Rote Kreuz jetzt da vor allem in Krankenhäusern helfen möchte. Aber es wird nicht ausreichen, erst, um sozusagen da jetzt eine Balance oder eine ganz starke Änderung zu schaffen.
Änderung, man hatte ja das Gefühl, das könnte passieren, also im Januar, als sich Guaido zum Interimspräsidenten selbst ernannt hat. Man hat das Gefühl, da geht vielleicht eine Welle durch das Land und es passiert vielleicht was, vielleicht gibt es einen Umsturz. Nun scheint es eine Art Pattsituation zu geben, also Guaido ist ja auch wieder im Lande, aber es bewegt sich irgendwie nicht, zumindest kommt das hier ja bei uns auch in Deutschland an. Woran liegt das?
Ja, es ist tatsächlich so, es bewegt sich aktuell ziemlich wenig. Auf der einen Seite haben wir Juan Guaido, den venezolanischen Parlamentspräsidenten, der auf den Druck von innen auf Straßenproteste setzt. Und er kommt aber nicht recht weiter. Er genießt zwar die Unterstützung der Bevölkerung und von außen ja auch die Anerkennung von etwa 50 Ländern, darunter Deutschland. Sein Problem aber, er hat einfach keine Macht. Das venezolanische Parlament ist schon im Sommer 2017 entmachtet worden. Sprich, es hat keine Entscheidungsgewalt mehr. Und bei Nicolas Maduro, dem eigentlichen Präsidenten Venezuelas, da ist es genau umgekehrt. Die Zustimmung für ihn ist massiv geschwunden, aber er hat die Macht. Und vor allem hat er auch immer noch den Großteil des Militärs hinter sich. Für ihn ist klar, er ist der legal gewählte Präsident, auch wenn seine Wiederwahl im Mai 2018 damals ja schon international hoch umstritten war. Maduro und seine Regierung, die werfen Guaido vor, eine Marionette Washingtons zu sein, die aus imperialistischen Interessen aus einem Putsch im Land vorbereiten möchte. Und da wird es keine essentiellen Gespräche oder gar Kompromisse geben und daher auch diese Pattsituation.
Was wird jetzt Guaidos Taktik sein? Du hast schon gesagt, in der Bevölkerung genießt er eigentlich Rückhalt. Ist der so stark, dass man sagen kann, dass tatsächlich dann nochmal durch eine größere Bürgerbewegung was passieren könnte? Oder muss er letzten Endes das Militär doch auf seine Seite ziehen?
Eigentlich braucht er das Militär, um weiterzukommen, denn das Militär, das ist sehr stark in Venezuela, das ist stark verbunden auch mit der Regierung Maduros, also die Vetternwirtschaft hat dazu geführt, dass Maduro genau diese Militärs auch mit alimentiert hat, dass die mit Einfluss haben auf die Lebensmittelimporte im Land, auf den Rohstoffabbau. Also das sind sehr, sehr wichtige Player und deren Motivation, die Seite zu wechseln, ist relativ gering, gerade weil sie eben so alimentiert werden. Und ohne das Militär kann Guaido eigentlich relativ wenig bewegen. Das ist jetzt so meine Haltung dazu. Und das Einzige, was ihm bleibt, ist wirklich auf Proteste zu setzen und auf den Druck der Straße. Da haben wir aber eben diesen klassischen Effekt, dass mittlerweile die Leute auch schon enttäuscht sind und sagen, okay, wir haben so viel Hoffnung in Guaido gesetzt, dass der uns aus der Krise hilft, aber es passiert nichts. Und deswegen sind viele Leute enttäuscht und wenden sich auch ein bisschen ab und sind eben gerade wegen dieser großen wirtschaftlichen Probleme auch von der Politik abgelenkt, weil sich viele eher darum kümmern, ihre täglichen Alltagsbedürfnisse überhaupt unter einen Hut zu kriegen und sich ums Überleben zu kümmern letztlich.
Ja, weil eben die Situation nach wie vor wirklich desolat ist. In der kommenden Woche, zum 1. Mai, hat ja Guaido zu neuen Protesten aufgerufen. Also zum und dieser 1. Mai, das ist ja wohl ein Tag, der, so habe ich das zumindest verstanden und auch gelesen, eine große Tradition hat, auch in Venezuela, dass die Menschen da auf die Straße gehen zum Mai-Feiertag. Was ist da deine Einschätzung? Könnte es da nochmal zu größeren Ausschreitungen kommen? Also ist da tatsächlich nochmal eine größere Welle zu erwarten?
Also es stimmt, der 1. Mai ist total symbolträchtig, nicht nur, weil es der Tag der Arbeit ist, sondern weil es auch an dem Tag wird auch immer an den verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez erinnert. Also da gibt es traditionell sehr viele Großkundgebungen. Aber ich persönlich denke eher nicht, dass es zu Ausschreitungen kommen wird. Zuletzt hat die Regierung eigentlich den Demonstranten immer wieder den Wind aus den Segeln genommen, indem sie ihn kaum Aufmerksamkeit geschenkt hat, also auch kaum eingegriffen hat mit Sicherheitskräften oder Polizei. Die Idee war eigentlich immer, ja, okay, sollen sie mal laufen, die Protestler. Wir tun einfach so, als gäbe sie nicht und dann verpufft dieser Protesteffekt. Und ganz wichtig, die Opposition hat auch keine Waffen. Also die Staatsseite hingegen, die ist top ausgerüstet. Venezuela ist eines der militärisch am höchsten gerüsteten Länder weltweit. Und da würde die Opposition wirklich viel aufs Spiel setzen, wenn sie die Regierung mit Ausschreitungen herausfordert.
Du hattest ja, oder wir haben ja schon gesprochen, auch über die Rolle der USA. Da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen vertiefend reingehen. Die USA haben ja sofort Guaido auch als Präsidenten anerkannt. Auch Deutschland unter anderem, viele westliche Länder eben. Aber zum Beispiel Russland oder auch China, die setzen ja auf eine andere Strategie vielleicht. Zumindest unterstützen sie Maduro. Welche Interessen stehen denn da konkret dahinter? Geht es da tatsächlich einfach auch ums Öl? Weil ja eben die größten Ölreserven der Welt in Venezuela liegen?
Ja, natürlich geht es um geopolitische Interessen, um wirtschaftliche Interessen, ums Öl, wie du auch gesagt hast. Die USA versuchen auch den Einfluss zurückzugewinnen in Lateinamerika. China hat sich nämlich relativ breit gemacht wirtschaftlich schon in der Region. Und gerade stehen die Zeichen für Donald Trump in Lateinamerika relativ gut, wenn man sich die anderen Regierungen anguckt. Kolumbien, Brasilien oder Guatemala, das sind auch eher rechte Regierungen. Und da kann man sowas wie eine rechte Achse auch schmieden, um dann gegen Venezuela vorzugehen. Wir wissen aber auch, dass Donald Trump sehr, sehr häufig über Migration redet und ihm dieses Thema sehr, sehr wichtig ist. Laut den Vereinten Nationen sind seit Maduros Amtszeit 3 Millionen Menschen aus Venezuela geflüchtet. Das heißt, es gibt unglaubliche Migrationsströme. Hinzu kommen dann noch die politischen Krisenherde wie Nicaragua oder kriminelle Banden in El Salvador, Honduras. Und da will Trump dafür sorgen, dass diese Flüchtlinge nicht alle in die USA wollen. Wenn wir jetzt aber auf Russland gucken, für Russland ist Venezuela die Eintrittskarte nach Lateinamerika, um sich als Supermacht im Kontrast zu den USA zu positionieren. Und da geht es natürlich auch um Geschäfte. Putin hat zum einen Waffen im großen Stil geliefert, also Panzer, Raketen, Sturmgewehre zum Beispiel. Aber er hat dem klammen Staat auch mit Milliardenhilfen unter die Arme gegriffen. Und da ist die Furcht natürlich da, dass das Geld verloren geht, sollte die Regierung von Nicolas Maduro abgesetzt, gestürzt werden.
Das Schicksal Venezuelas, das hängt eben ja auch am Öl. Um nochmal ganz kurz besser zu verstehen, warum schafft es denn dieses Land mit den größten Ölreserven der Welt nicht etwas Besseres draus zu machen?
Ja, man muss fairerweise sagen, das ist jetzt nicht alleine Nicolas Maduros Schuld, dass das Land gerade in einer tiefen wirtschaftlichen Krise steckt. Das Problem, das hat schon viel früher angefangen. Der Vorgänger Hugo Chavez, der hat es auch schon versäumt, eine nachhaltige Wirtschaft fernab des Öls aufzubauen. Also Hugo Chavez hat ganz viel in Sozialprogramme gegen Armut investiert. Das war unglaublich populär. Aber das Ganze wurde mit den Verdiensten aus der Ölindustrie finanziert. Dann sind die Preise eingebrochen und das war der Punkt, wo es richtig bergab ging mit Venezuelas Wirtschaft. Auch die Ölproduktion selbst ist mittlerweile eingebrochen. Und man muss sich ja mal vorstellen, Venezuela gehörte ursprünglich zu einem der reichsten Länder Lateinamerikas. Aber Misswirtschaft und Korruption haben das Land in eine veritable Krise gestürzt. Und das sind die Dinge, die eigentlich primär dann auch mal korrigiert werden müssten, um überhaupt da eine Veränderung wirtschaftlich voranbringen zu können.
Wie ist deine Einschätzung? Werden sich denn da andere globale Player mehr einmischen wollen, jetzt eben wie die USA oder Russland zum Beispiel? Oder wird man das vor sich hinlaufen lassen, weil es dann doch vielleicht ein zu heißes Eisen ist?
Ja, also Trump kokettiert ja immer wieder mit einer militärischen Intervention, aber in Wirklichkeit glaube ich nicht, dass er das anpacken wird. Das würde viel zu Verstrickungen führen. Und wie gesagt, Venezuela ist auch wirklich extrem gut ausgerüstet militärisch. Ich sehe diese Option eigentlich gerade nicht. Was ja die USA machen aktuell, sind immer wieder die Stellschrauben andrehen bei den Sanktionen und die immer wieder verschärfen die Strafmaßnahmen. Geht übrigens auch schon seit der Regierung von Barack Obama so, dass die USA immer wieder Sanktionen gegen das Land verhängen. Und 2019 hat Trump dann eben diese wichtigste Einnahmequelle, nämlich die Ölindustrie, angepackt. Seit Ende Januar darf zwar weiterhin Öl aus Venezuela eingekauft werden, die Zahlungen müssen jedoch auf Sperrkonten erfolgen. Das heißt, das Auslandsvermögen wird komplett eingefroren. Und das ist der Druck, den die USA gerade massiv ausüben. Und das trifft das Land natürlich, aber vor allem auch erstmal die Leute. Das muss man auch dazu sagen.
Das heißt, eigentlich jetzt nach deiner Einschätzung erleben wir vielleicht auch noch über die nächsten Wochen, Monate oder vielleicht noch über eine längere Zeit hinaus diese Pattsituation, in der sich irgendwie nicht sehr viel ändern wird.
Ja, außer Guaido schafft es wirklich, die Massen nochmal zu bewegen oder doch irgendwie das Militär auf seine Seite zu bekommen. Aber meine persönliche Einschätzung ist, dass das jetzt erstmal nicht passieren wird.
Vielen Dank für diese Einschätzung an Christina Femöbus für uns im ARD-Studio in Mexiko. Die Menschen in Venezuela leben nach wie vor in einem bitterarmen Land und an der prekären Lage scheint sich in der nächsten Zeit nichts zu ändern. Vielmehr ist zu erwarten, dass noch mehr Menschen Venezuela verlassen werden. Das war die Sendung HR Info Politik mit Katharina Wilhelm. Die Sendung zum Nachhören finden Sie unter anderem auf hrinforadio.de.
la suerte de él.